Der Roman Duftwickensommer von Sylvia Lott verbindet Mariekes Leben in der Gegenwart mit dem vom Annie im Jahr 1911. Es geht um einen Wettbewerb um den schönsten Wickenstrauß und ein exorbitantes Preisgeld. Es geht aber auch um aktuelle Themen wie Klimaschutz, der uns heute alle angeht. Alles führt immer wieder zurück auf die westlichste der ostfriesischen Inseln, Borkum. Ich freue mich ganz besonders, dass die Autorin mit mir über die Idee zum Roman und die Themen spricht. Hallo Sylvia Lott.
Hallo Heike oder Frau Goethe. Ich freue mich sehr, dass ich hier mit dir reden darf.
Deine Romane, die begeistern mich ja schon seit Jahren. Und immer sind sie irgendwie auf zwei Zeitebenen. Was bedeutet für dich eigentlich die Vergangenheit?
Die Vergangenheit ist spannend, die Vergangenheit ist oft nicht bekannt, aber sie reicht immer bis in die Gegenwart. Und das fasziniert mich, zu begreifen, was heute mit der Vergangenheit zusammenhängt.
Jetzt hast du ein total spannendes Thema mit Duftwickensommer halt rausgepickt. Was hat dich denn zu dieser Geschichte von Anni und Marieke inspiriert? Gab es da eine konkrete Idee, also ein historisches Ereignis, oder wie bist du drauf gekommen?
Also, es war alles ganz schrecklich mit Ukraine-Krieg und Nachwehen von Corona und überhaupt. Und mir war so nach etwas Romantischem. Und dann habe ich mir historische, viktorianische Duftwickensamen bestellt. Und in dem Beipackzettel stand, dass es 1911 einen sensationell aufsehenerregenden Wettbewerb gegeben hat, von der Boulevardzeitung Daily Mail in England ausgerufen, wer den schönsten Duftwickenstrauß züchtet, selber. Und zwar durften daran nur Leute teilnehmen, die nicht mehr als einen Gärtner beschäftigten. Das heißt, die ganz Reichen waren ausgeschlossen. Und ein halbes Jahr lang spielte ganz England verrückt. Alle redeten nur noch darüber, wie man Duftwicken am besten züchtet. Und jeder versuchte das. Und es gab am Ende 38.000 Sträuße, die an einem Tag in den Glaspalast von London geschickt wurden. Das muss ein unglaublich schönes Gebäude gewesen sein, was leider nicht mehr existiert. Und die Idee fand ich schon sehr spannend. Und noch spannender war dann, dass unter diesen 38.000 der erste und der dritte Preis an ein Ehepaar gegangen ist, jemand in Schottland. Und da habe ich gedacht, das kann doch irgendwie nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Und dann setzte das so meine Fantasie in Gang. Ich fing an, mich mit Wicken zu beschäftigen. Ich war gerade auf Borkum, als ich mich mit Wicken beschäftigte und dem Romanstoff. Und dann sah ich an der Strandmauer wilde Wicken ranken. Und dann fiel mir noch eine andere Geschichte von Borkum ein, die zu dieser Zeit ungefähr spielte, als ein sehr hochrangiger Adliger und Politiker, der später Verteidigungsminister wurde in England, der hatte ein uneheliches Kind und das wurde nach Borkum geschickt und dort aufgezogen von deutschen Gouvernanten. Und naja, also das war der Stoff, aus dem dann die Träume und die Fantasien und die Romane entstehen.
Ja, ich glaube, das schreit ja auch förmlich danach, oder? Also passt ja alles zusammen.
Ja, und das Witzige dabei war, eigentlich wollte ich ja fliehen. Ja, ich wollte wirklich mal in eine schöne romantische Welt fliehen. Und dann habe ich aber bei den Recherchen zu diesem wilden Duftwicken auf Borkum mit einem Experten gesprochen, der für den Nationalpark Wattenmeer arbeitet und der spezialisiert ist auf die Insel Flora. Und dann kamen wir so immer weiter ins Gespräch. Die einen Sorten sind bedroht und die anderen nicht. Und dann fiel mir plötzlich auf, wie viel auf Borkum plötzlich getan wird für den Klimaschutz, was da für Wiesen ausgesät werden für Bienen und Hummeln und Co. Und dass so Bäume mit Obstbäumen und kleinen gelben Bändern versehen werden, damit jeder weiß, er kann die Früchte ernten, wenn er will, dass da tolle Projekte laufen. Und plötzlich war ich in der Realität. Und plötzlich war ich in den Protesten gegen die Gasbohrungen vor der Insel. Und plötzlich gab es einen Wassertornado und da flogen Strandkörbe durch die Luft. Und plötzlich gab es Polarlichter, die man auf Borkum sehen konnte. Und irgendwie schrie alles, Klimawandel, Klimawandel, Naturschutz. Eigentlich Themen wie Dekarbonisierung, da schalte ich ab normalerweise. Das langweilt mich ehrlich gesagt. Ich sehe ein, dass das alles sein muss, aber das ist für mich wie früher im Matheunterricht binomische Formeln. Ja? Da habe ich keine Fangnetze im Hirn für sowas. Aber ich habe mich dann weiter damit auseinandergesetzt und habe plötzlich gesehen, das ist total spannend. Und wenn man das mit einer Liebesgeschichte verwebt, dann schlürft man das so weg, würde ich mal sagen.
Genau, und hattest du dir dann auch Duftwicken irgendwie schon gesät, dass du dann halt beim Schreiben immer diesen Duft halt hattest?
Ja. Ja, natürlich. Schon allein, um den Duft beschreiben zu können und um sich daran zu freuen, um sich inspirieren zu lassen. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Es sind auch viele praktische Tipps übrigens im Roman so eingestreut.
Ja, genau, habe ich auch gelesen. Aber Anni und Marieke, die leben ja 100 Jahre voneinander getrennt oder sogar noch ein bisschen mehr, ne? Mhm. Die kämpfen aber beide für ihre Selbstbestimmung, ne? Wie bist du denn eigentlich bei der Entwicklung dieser beiden Frauenfiguren vorgegangen, damit sie auch in ihre Zeit passen?
Ich wusste nun also, mich interessiert der Sommer 1911, weil da dieser Wettbewerb stattfand. Und dann habe ich ganz systematisch geguckt, was war 1911 in England los. Und dann stolperst du ganz schnell über die Suffragettenbewegung, die damals wirklich zigtausende Frauen durch die Straßen von London getrieben hat. Und das waren tolle Frauen, das waren dramatische Ereignisse. Das war super spannend und ich habe auch gemerkt, dass ich als Teenager ein völlig falsches Bild von Suffragetten vermittelt bekommen habe. Diese Blaustrümpfe, das war ein Schimpfwort. In meiner Jugend war Blaustrumpf ein Schimpfwort. Und man hat das immer so, die frustrierten alten Weiber, die keinen mehr abgekriegt hätten und so, wurde das dargestellt. Es war aber ganz anders. Es war wirklich ganz anders und das fand ich spannend. Und ich finde auch immer spannend, deshalb schreibe ich ja auf zwei Zeitebenen. Letztlich, weil ich sehen will, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich in einer anderen Zeit gelebt hätte.
Ja.
Dann geht es erstmal darum, welche Bildungschancen hätte ich gehabt. Dann geht es darum, wie war die Umwelt und was war das bewegende Thema der Zeit. Das beeinflusst natürlich jedes Leben, wenn die Leute ein bisschen wach sind. Und natürlich sind meine Heldinnen wach. Und dann fand ich das auch toll, dass ich sie hatte, weil dadurch auch ein bisschen Gewicht reinkam. Ja? Dass wir nicht nur die schönen Duftwicken haben und das tolle Naturerlebnis an der Nordsee, sondern eben auch Dinge, die wirklich jetzt wichtig sind.
Genau, wärst du damals also 1911 auch mitgemarschiert, ja?
Du, ich weiß es nicht. Heute denke ich ja, aber man weiß nie, mit was für einer Erziehung. Die Roosevelt zum Beispiel, das ist auch eine junge Frau, die findet das alles ganz schrecklich. Die ist der Meinung, die ist schön und reich, dass sie, die Männer liegen ja eh zu Füßen, sie braucht nicht für die Rechte zu kämpfen, sie hat ihre Methoden, um das zu bekommen, was sie haben will. Da gab es viele Frauen, die auch so gedacht haben.
Ja, und ich hätte jetzt gedacht, wahrscheinlich hätte mein Vater, der ja dann bestimmen konnte, wo ich hingehe, der hätte wahrscheinlich gesagt, nee, ist nicht. Bleib schön zu Hause.
Natürlich. Die Anni ist ja als Vorleserin aus Deutschland dorthin gegangen. Die ist jetzt 22. Und ihre Herrin, die ist zum Glück nicht immer da und der muss sie nicht immer vorlesen. Und die hat ihr natürlich vermittelt, dass es sich nicht ziemt, für junge Damen alleine ohne Begleitung irgendwo hinzugehen zum Beispiel. Und wenn sie das dann ab und zu trotzdem macht, dann muss sie große Angst haben, dass sie erwischt oder verraten wird.
Genau. Und für mich ist das so eine Generation, also meine Uroma, die war da ein junges Mädchen, die ist 89 geboren, halt also so ungefähr wie die Anni. Und irgendwie hatte ich da immer so ihre Figur da mit sich am Bewegen gesehen.
Was ich übrigens auch spannend fand, ich habe ja mal ein Buch über 100 Jahre Brigittin geschrieben. Das ist schon 1986 ist das erschienen. Na, jedenfalls habe ich bei der Gelegenheit festgestellt, über diese 100 Jahre, inzwischen sind es da noch ein paar mehr, dass die Emanzipation ja nie linear von unten nach oben verlief, sondern immer in Wellen. Es gab immer Rückschläge. Und oft überspringt dieser Gedanke eine Generation, sodass die Großeltern tatsächlich dann in dem Punkt mit den Enkelinnen wieder viel mehr gemeinsam haben.
Ja, genau. Oder jetzt, wie bei mir, dann die Urgroßmutter, ne?
Die Urgroßmutter, ja. Ja.
Wie wichtig ist denn eigentlich, also in der Gegenwartstrang, da war es dann halt so mehr Klimaschutz, wie du eben schon erwähnt hattest. Wie wichtig ist dir denn das eigentlich, dass man sich für etwas einsetzt?
Ich finde das schon wichtig, natürlich. Ich muss gestehen, dass ich da theoretisch besser bin als praktisch. Aber vielleicht besteht mein praktisch darin, dass ich das in den Büchern vermittle und schreibe.
Genau, dass man es bekannt macht, ne?
Dass man andere anregt, ja. Aber man erzieht sich auch selber, während man recherchiert und schreibt. Das ist auch ein Grund, weshalb ich schreibe, glaube ich. Man erzieht sich selber. Man lernt ja jedes Mal was dazu bei den Recherchen. Und ich habe jetzt dazu gelernt, zum Beispiel, dass ich mich auch gegen die Gasproteste vor Borkum einsetze.
Ja.
Ich werde im September auf eine Demo gehen. Ich glaube, ich bin als Studentin einmal so am Rande irgendwo auf einer Demo mitgelaufen. Und nun werde ich dieses Jahr 70 und nun gehe ich das erste Mal so richtig wild entschlossen auch auf eine Demo. Insofern, ja doch, man lernt dazu.
Ja, und finde ich auch gut. Ja, nochmal zurück zu 1911 und dieser Wicken-Wettbewerb. Du hattest ja vorhin schon ein bisschen was erzählt, 38.000 Sträuße, das ist ja eine unvorstellbar große Menge. Mhm. Aber es gab ja auch so ein Riesenpreisgeld.
Ja.
Hast du da irgendwelche Rechercheergebnisse bekommen, was tatsächlich mit diesem Preisgeld gemacht wurde? Weil das war ja das Ehepaar, was Platz 1 und 3 bekommen hat. Also ja. Haben die dann doppelt abgesahnt?
Ja, natürlich. Also sie hat ja den ersten Platz gemacht und er den dritten. Und die beiden muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann verdiente als Pfarrer in einer winzigen Dorfgemeinde damals 40 Pfund im Jahr. Und er hat 1.000 Pfund, er hat seine Frau für den ersten Preis und er hat 50 Pfund gewonnen. Also ich meine, allein mehr als ein Jahresgehalt zu gewinnen für ihn war schon toll. Umgerechnet war das mit den 1.000 Pfund so viel wie heute knapp 40.000 Euro. Und die haben sehr, sehr bescheiden und ärmlich gelebt, gingen aber auf. Das ist alles historisch verbürgt sogar. Also das ist dann nicht erfunden. Und die haben zum Beispiel eine Kanzel bauen lassen in ihrer kleinen Dorfkapelle, Kirche, damit die Leute ihn besser sehen konnten. Und so ein paar Sachen haben sie wohl auch für das Haus, Vorhänge und Teppiche und so weiter. Und also sie waren wohl sehr wohltätig auch am Ende. Und das Geld ist ganz gut investiert worden, ja.
Was war denn eigentlich das älteste historische Dokument oder ein Bericht, halt, was du zu diesem Thema gefunden hast? War das tatsächlich aus 1911, so eine Zeitung, oder halt gab es da andere Sachen?
Ja, ich habe mit eingebaut eine Testfahrt des Rolls-Royce von London nach Edinburgh. Und da gibt es ein Zertifikat von dem Royal Automobile Club über die Leistung, die letztlich auch dann den Ruhm von Rolls-Royce als bestes Auto der Welt für eine lange Zeit begründet hat. Das habe ich entdeckt. Also natürlich habe ich es nicht im Original gehabt, aber ich habe mir ein Buch bestellt, auch ein antiquarisches, How to Grow Sweet Peas, also süße Erbsen, so nennt man auf Englisch die Duftwicken. Und das ist aus dem Jahr 1909. Also ich habe schon gebuddelt.
Ja, das ist auch total spannend, wenn man da drin halt so blättert. Und das ist tatsächlich aus der Zeit, ne? Also, dass der Pastor zum Beispiel seine Tipps vielleicht genau aus diesem Buch halt hätte nehmen können, ne?
Ja, es gab natürlich auch viele Interviews und Berichte in der Daily Mail, die ich dann auch, und auch viele andere Artikel, ich kann das gar nicht alles aufzählen.
Der Roman, der spielt teilweise auf Borkum, wo ja auch schon andere Romane von dir einen Schauplatz hatten. Was verbindet dich denn eigentlich persönlich mit dieser Insel?
Ach, auf Borkum war ich schon als Kind. Meine Eltern, mein Vater war da schon als Kind. Ich habe da in den großen Sommerferien gejobbt, habe da meine ersten Flirts gehabt und später mit meinem ersten festen Freund war ich da. Also Borkum, ja, begleitet mich mein Leben lang. Das ist eigentlich meine zweite Heimat bis heute. Einmal im Jahr muss ich mindestens dahin und meistens bin ich öfter da. Und wenn es ganz schlimm wird, wie zu Corona-Zeiten, das habe ich 2 Monate im Winter da verbracht, als diese wilden Stürme waren. Also ja, das ist halt so meine Rückzugsinsel.
Ah, okay. Und dann hatte ich mir mal überlegt, du schreibst auf 2 Zeitebenen. Und das ist letztendlich, wenn alles so zusammenpasst, ist das immer sehr harmonisch. Mhm. Gibt es eigentlich eine Mindestzahl an Überschneidungen, die du von der Vergangenheit und der Gegenwart haben musst, damit es wirklich funktioniert?
Ja, das muss ungefähr paarig sein, weil ich schreibe ja immer scheibchenweise. Und es muss ja nach jedem Abschnitt, wenn ich dann wechsle, muss sich ja irgendwas Neues ergeben, es muss irgendeine Wendung geben, aber auch irgendeinen Zusammenhang zwischen beiden Ebenen.
Ah, okay. Schreibst du dann also nicht den historischen Strang zuerst und passt den dann mit der Gegenwart an oder umgedreht?
Nee, das habe ich bei meinem ersten Roman, Die Rose von Darjeeling, so gemacht, der in Darjeeling im Himalaya spielte und hier im Ammerland, wohin ich ja zurückgezogen bin. Da habe ich aber gemerkt, das ist professioneller, das gleich anders zu komponieren, weil man dann auch jeweils die Übergänge einfach eleganter hinkriegt.
Okay, und du hast ja inzwischen, weiß ich nicht, 10 oder noch mehr Romane?
13 bei Bois Vallée. Es sind noch 3 andere unter Pseudonym vorher woanders erschienen. Ja.
Ja, also es ist schon ein ganz hoher Stapel, den du geschrieben hast. Mhm. Und was muss eigentlich so ein Thema an sich haben, damit du wirklich interessiert bist?
Oh, also es muss zum einen den Geist herausfordern. Es muss irgendwie eine interessante Sache sein. Und dann kommt noch was dazu, was ich nicht gut erklären kann. Es muss irgendwie kribbeln. Ja, es muss so sein, vielleicht ist es wie bei einer Liebesbeziehung. Es muss einfach kribbeln. Wenn es nicht kribbelt, dann geht's nicht.
Ja, genau. Kann man nicht steuern, ne?
Genau.
Wenn du selbst eine Figur wärst in Duftwickensommer, ja, wärst du eher wie Anni, wie Marieke oder sogar wie Alvine?
Oh je. Weißt du, eigentlich ist man ja immer alle. Also Anni, glaube ich, ist ein bisschen so die idealisierte Version meiner selbst, als ich jung war. Noch unerschrocken, unverletzt, wild und neugierig auf das Leben. Marieke, die muss sich jetzt erstmal erholen nach ihrer Scheidung Anfang 40. Die hat einiges zu verarbeiten und leidet unter etwas, was sie selber so insgeheim für sich als ihre Halbtagsdepression bezeichnet. Also vormittags geht es ihr immer ganz schlecht und morgens sowieso muss sie immer heulen und denkt immer, oh Gott, warum muss ich jetzt aufstehen? Im Laufe des Nachmittags ist alles gut und abends ist sie putzmunter. Und ein bisschen was von Alvine, dieser schon etwas älteren, vielseitig interessierten, neugierigen, aber auch gutmütigen Borkumerin steckt wohl auch in mir, ja.
Okay, dann bist du also ein Mix aus allen.
Ja.
Wozu greifst du, wenn du freie Wahl hast?
Oh, das ist ehrlich gesagt relativ selten. Aber wenn ich freie Wahl, ich liebe es, Biografien zu lesen. Und zwar von den Menschen selbst, die das erlebt haben. Auch wenn die sich manchmal etwas schönreden oder nicht wahrhaben wollen. Weil ich auch das interessant finde. Und weil ich die Wortwahl und die Darstellung einfach ehrlicher finde. Also wenn ich was lese, was weiß ich, von Camilla Horn, einer Schauspielerin aus den 20er, 30er Jahren, was die geschrieben hat, da sind Sachen drin, die heute vielleicht als politisch nicht korrekt gelten würden, die sind aber spannend und die helfen mir, die Zeit besser zu verstehen.
Ja, hast du eigentlich noch eine Szene jetzt in Duftwickensommer, die dir ganz besonders am Herz liegt?
Nee, in diesem Fall kann ich das nicht sagen. Sonst habe ich das oft in Romanen, aber hier sind es mehrere und ich kann es echt nicht sagen.
Hast du denn eigentlich schon ein neues Thema für einen späteren Roman?
Nein, ich habe mir jetzt auch erlaubt, mal mir eine Auszeit zu gönnen. Ich bin ja auch, wie gesagt, umgezogen und ich möchte jetzt erstmal wieder, wie sagte das, ich glaube Rahel Warnhagen, das Leben auf mich regnen lassen. Ich habe aber gesehen, der Verlag bringt nächstes Jahr, damit das Programm nicht ganz ohne Sylvia Lott ist, eine neue Ausgabe, nicht eine neue Auflage, sondern eine neue Ausgabe mit einem ganz wunderschönen Cover von meinem zweiten Roman raus, Die Glücksbäckerin von Long Island. Der ist übrigens in Frankreich auch sehr gut gelaufen. Ich glaube ein bisschen, das lag an dem Rezept auch für den Cheesecake New York Style. Also darauf können sich dann die freuen, die ihn noch nicht kennen.
Ja, also ich kann den echt nur empfehlen. Ja, was wünschst du dir denn eigentlich, was Leserinnen oder Leser aus Duftwickensommer mitnehmen sollen?
Also zum einen recherchiere ich ja so historisch sehr genau. Das würde mich freuen, wenn das die Leserin genauso interessiert wie mich und dass sie ab und zu mal sagen, ach guck mal, das habe ich nicht gewusst, ist ja interessant. Dass sie auch ein bisschen Freude an manchen Formulierungen haben. Neulich kam bei einer Lesung eine Frau auf mich zu, hier in Ostfriesland und sagte, ach, es ist so toll, selbst wenn die Hochdeutsch sprechen, höre ich immer das Plattdeutsche raus. Und ich höre immer genau unseren Zungenschlag. Und viele, die Romane schreiben, die hier in Ostfriesland spielen, die können das nicht. Das hat mich natürlich auch gefreut. Aber was mir jetzt erst klar geworden ist, Was ich aber immer schon so intuitiv gemacht habe. Ich wünsche mir auch, dass die Leserinnen ihr Gefühl für Romantik stimuliert bekommen haben, dass sie auch kein schlechtes Gewissen haben, dass sie sich Romantik gönnen. Weil ich finde, dass Romantik leider heute zu sehr mit etwas Seichtem in Verbindung gebracht wird. Das ist es aber gar nicht. Ich habe neulich in der Zeit von einem ganz klugen Menschen gelesen, wir bräuchten eine Rückverzauberung unserer Welt. Das finde ich einen schönen Ausdruck. Den habe ich übrigens auch geklaut dann. Und der taucht irgendwann im Roman auf. Und dann bin ich gestolpert kürzlich über etwas von Novartis, Held der deutschen Frühromantik in der Literatur. Und das möchte ich direkt mal vorlesen. Er hat nämlich gesagt, was aber heißt romantisieren? Novalis sagt, indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. Ja, das ist doch ganz schön. Ich glaube, das braucht der Mensch auch, um glücklich zu sein.
Ja, das hört sich zumindest total logisch an. Sowas will ich.
Schön.
Ja, wir sind mit den Fragen schon wieder am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für die Antworten genommen hast.
Das hat mir Freude gemacht. Ich danke dir.
Duftwickensommer ist am 23. Juli im Blanvalet Verlag erschienen. Ja, und ich kann das jedem nur empfehlen.
Danke. Tschüss.
Duftwickensommer von Sylvia Lott ist ein feinfühliger Roman über Selbstfindung, Umweltschutz und weibliche Emanzipation auf zwei bewegenden Zeitebenen. Die Autorin verwebt Gegenwart und Vergangenheit stimmungsvoll zu einem Roman, der zum Nachdenken anregt und gleichzeitig eine wohlige Ruhe ausstrahlt. Der Erzählstil versetzt die Leser in die jeweilige Zeit. Man hat fast den Eindruck, der Roman entfaltet sich wie eine zarte Duftwickenblüte. Die Rezension zu diesem und anderen Romanen von Sylvia Lott findet ihr auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com.